Guten Morgen zur Sendung In unserem Alter. Ich bin Martina Kippels. Schön, dass Sie zuhören. So viel hat man zusammen aufgebaut. Die Kinder großgezogen, vielleicht ein Haus gebaut, die Eltern gepflegt und immer hat man gedacht, man wird zusammen alt, steht sich im letzten Lebensabschnitt bei. Und dann das, Scheidung nach all den Jahren. Scheidung nach 20, 30, 40 Ehejahren. Einer von beiden geht. Vielleicht wegen einer neuen Liebe, vielleicht auch deswegen, weil er das Leben mit dem anderen einfach nicht mehr aushält. Die Zahl der Paare, die sich nach langjähriger Ehe trennen, hat sich in den letzten Jahren verdreifacht. Scheidung nach der Silberhochzeit, das ist heute unser Thema. Wir hören Betroffene, die sehr ehrlich erzählen, wie hart sie der Weggang des anderen getroffen hat und wie Freunde und Familie darauf reagiert haben. Und wir sprechen mit einem Experten, der sagt, worauf man im Miteinander Wert legen sollte. Außerdem gibt es Tipps. Wie bleibt man im Alter gesund? Scheidung nach der Silberhochzeit. Das ist heute unser Thema. Scheidung nach 20, 30 Ehejahren. Meistens sind es die Frauen, die gehen. In 3 von 5 Fällen reichen sie die Scheidung ein. Für die Männer kommt das oft unerwartet. Ja gut, die Liebe, die war vielleicht nicht mehr so wie früher, aber muss man sich deshalb scheiden lassen? Männer, sagt eine Studie, warten gerne erstmal ab, auch wenn sie unzufrieden sind. Und so werden sie dann manchmal vor vollendete Tatsachen gestellt. Karin Lamsfuß hat einen Verlassenen gesprochen.
Auch heute, 5 Jahre nach der Trennung, kann Joachim Fischer die Dauer seiner Ehe mathematisch genau beziffern.
23 Jahre, 10 Monate, 2 Wochen.
Der Tag der Trennung war der tiefste Einschnitt in seinem Leben. Einer, der zunächst ganz gewöhnlich und harmlos begann. Der 53-Jährige kehrte aus einem kurzen Bildungsurlaub zurück, schloss die Tür zu seinem Eigenheim auf, wollte Frau und Tochter begrüßen und es traf ihn der Schlag.
Ich bin am 16. Februar 2006 nach Hause gekommen und kam in einem leeren Haus. Es lag meine Post ungeöffnet da und obendrauf lag ein Brief. Lass mich jetzt scheiden, bitte den und das Geld überweisen. Bis dann und fertig.
Joachim Fischers Frau hatte offenbar ganze Arbeit geleistet. Jeden Schritt von langer Hand minutiös geplant.
Sie hat die ganzen Klamotten, die in den Schränke stand, fotokopiert gehabt. Zum Beispiel Sparbücher. 16.000 Euro weg. Weg. Sie hat die Konten auf Null gefahren bis zu dem Zeitpunkt. Feierabend. Geld ist weg.
Seine Frau als berechnendes Monster, das eiskalt über Leichen geht, während er Tag für Tag daneben steht, ein komplett neues, eigenständiges Leben durchplant, hinter seinem Rücken? Joachim Fischer konnte es einfach nicht glauben. Denn dass in seiner Ehe irgendwas schiefgelaufen sei, davon habe er all die Jahre nichts mitbekommen.
Nein, gar nichts, gar nichts. Ich bin dem Tag nach Hause gekommen, hab in der Wohnung geschrien, was ich konnte. Dann bin ich zu meinen Nachbarn rübergelaufen. Ich sag, was ist denn hier los gewesen? Ja, wir haben gedacht, deine Tochter wird ausziehen.
Frau weg, Tochter weg, ein ganzes Leben weg. Er blickte auf einen Trümmerhaufen und fiel in ein tiefes Loch. Sein bester Freund war ein Kasten Bier.
Man ist nicht rausgegangen, man hat sich abgekapselt, man hat zu nichts mehr Bock gehabt. Man hat nur noch zu Hause gesessen und war mit 20 Freunden und einem Flaschenöffner zusammen. Ja, man muss man irgendwie sehen, dass man da rauskommt. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man sich Hilfe holen.
Als Joachim Fischer auch nach Monaten nicht alleine aus dem Tief herauskam, wurde er von seinem Arzt in eine psychosomatische Klinik eingewiesen.
Ich war auch in so einer psychosomatischen Kur. Sporthotel zur lockeren Schraube. Ist so. Ja, das hat mir geholfen, solche Sachen. Man muss sein Leben klipp und klar neu gestalten.
Die Ärzte und Therapeuten des Sporthotels zur lockeren Schraube brachten ihn nicht nur auf die Beine. Der heute 53-Jährige begann dort auch zum ersten Mal ehrlich über seine Ehe nachzudenken und stellte nach und nach fest, dass seine Ehe in den Jahren vor der Trennung wirklich schlecht war.
Bewertet mit 6. Wir haben noch zusammen gelebt. Beispiele, Motorradfahren. Das war das einzige Hobby, was wir noch zusammen hatten. Jeder hat sein eigenes Ding durchgezogen. Sie ihre Hobbys allein, wenn ich gefragt habe, können wir mal zum Beispiel Kegel gehen? Was soll ich da? Hatte sie keine Lust dazu gehabt. Sie hatte Hobbys, die sie nur alleine machen konnte, wie zum Beispiel Nähen, Seitenmalerei und so weiter. Ich saß vorm Fernsehen, sie saß oben und hatte irgendwas anderes gemacht.
Auch wenn er rückblickend vieles versteht, die Art, wie ihn seine Frau verlassen hat, findet er bis heute unterirdisch. Abserviert, entsorgt wie ein Berg Müll, nach 25 Ehejahren. Wenigstens hätten sie mal drüber reden sollen, was nicht stimmt. Doch damals gab es einfach keine Gespräche. Beziehungsgespräche, mit solch einem Quatsch wollte er nichts zu tun haben. Heute weiß er,
nur reden hilft, und wenn was nicht passt, soll man es auch sofort sagen. Das baut sich nämlich immer auf, immer mehr auf, und irgendwann explodiert man dann mal.
Vielleicht hätte die Ehe noch eine Chance gehabt, wenn beide so etwas wie eine Gesprächskultur entwickelt hätten. Eine, in der jeder sagen darf, was ihm stinkt und was er sich wünscht. Doch die gab es nicht. So blieb Joachim Fischer nur noch die Scherben eines Vierteljahrhunderts Gemeinsamkeiten aufzukehren. Dazu gehörte auch, dass er das gemeinsame Haus verkaufte und in eine kleinere Wohnung zog.
Man hat sich ja was aufgebaut. Das war ja ein Zechenhaus, was man 20 Jahre lang bezahlt hat. Das haben wir verkauft. Ich habe dann auch ein Jahr drin gewohnt, aber ich konnte es dann hinterher nicht mehr, weil jedes Teil hat mich an meine Ex-Frau erinnert. Ich sage, jetzt Schluss aus, Feierabend, raus da. Und das war auch ganz gut so.
Irgendwann begann Joachim Fischer ein zweites Leben. Eins ohne Zusammenleben mit Frau und Tochter. Tauchen, Motorradfahren, Reisen, das gehört zu seinem neuen Leben. Ob darin jemals wieder Platz für eine Frau sein wird, trotz der schlechten Erfahrung, durchaus möglich.
Scheidung nach langer Ehe, nach 20, 30 oder gar 40 Jahren. Der eine geht, und für den anderen ist das manchmal überraschend. Da muss wohl einiges schiefgelaufen sein. Und was da manchmal schief läuft bei langjährigen Ehen, die in die Brüche gehen, das möchte ich wissen von Stefan Potting, Psychotherapeut hier in Köln. Herr Potting, zusammen ist man aus dem Gröbsten raus, die Kinder sind groß, das Haus abbezahlt und dann Scheidung. Was ist da möglicherweise passiert?
Naja, also wir alle kennen ja das Phänomen, dass man zum Beispiel Dinge besitzt, wie ein eigenes Haus oder ein Auto oder andere wichtige Dinge, und wir kommen selbstverständlich auf die Idee, dass diese Dinge, wie zum Beispiel ein eigenes Haus, das älter wird, immer wieder gepflegt wird, repariert wird, Dinge werden neu eingerichtet und so weiter. Es ist also ein kontinuierlicher Prozess, wo man die Dinge pflegt und wo man sozusagen Freude hat an dem, was dort erstanden ist. Oft wird das vergessen in langjährigen Paarbeziehungen.
Sich zu pflegen gegenseitig, die Beziehung
zu pflegen. Sich zu pflegen, die Beziehung zu pflegen, den anderen zu pflegen, auch die Selbstfürsorge dahingehend zu betreiben, dass man weiß, wenn ich mich selber pflege und wenn ich den anderen pflege, dann haben wir beide was davon. Oft ist das nicht gekannt, man weiß es nicht, wie es geht, man hat auch keine Vorbilder dafür.
Ja, wie pflegt man sich denn?
Ja, zum Beispiel, indem man miteinander Rituale einrichtet für die Paarbeziehung. Dass das Ehepaar eben genauso Zeiten hat, wo es miteinander sich beschäftigt, sowohl indem es etwas miteinander erlebt, als auch indem es miteinander erzählt über das, was einen selber beschäftigt. So wie man es mit Kindern auch tut, dass nämlich das Frühstück oder das Mittagessen oder das Abendessen gemeinsam eingenommen wird, dass es eindeutig so ist, dass die Kinder einen Ort bekommen, wo sie etwas von dem erzählen können, was sie beschäftigt.
Also Sie meinen Rituale, einfach eine Regelmäßigkeit, wo man sich wirklich miteinander beschäftigt.
Genau, eine Regelmäßigkeit, wo man sich wirklich miteinander beschäftigt, wo man miteinander Dinge unternimmt, aber nicht nur Dinge unternimmt, sondern auch miteinander erzählt über das, was einen bewegt.
Nicht über die Tagesschau.
Nicht über die Tagesschau, nicht über den Fußball, auch nicht über die Nachbarin oder den Freund oder wer gestorben ist oder wer gerade ein neues Kind bekommen hat, sondern über die Dinge, die einen selber beschäftigen.
Das heißt, tiefgehen.
Natürlich. Also ich meine, das machen Sie doch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin auch, ja, dass man miteinander die Dinge erzählt, die einen beschäftigen, und dafür sind doch auch Freundschaften da. Und wenn ein Mann und eine Frau das vergisst, dann wird im Laufe der Zeit die Beziehung eigentlich wie ein Einrichtungsgegenstand.
Mhm. Es gibt, das mag vielleicht mancher Hörer vielleicht ein Vorurteil finden, aber es gibt Männer, die sagen, lass mich doch mit dem Quatsch in Ruhe.
Ja, es gibt eine Studie der Europäischen Gemeinschaft, die untersucht, warum Männer 5 Jahre früher sterben als Frauen. Man hat erst gedacht, das sei ein genetisches Problem, aber tatsächlich ist es so, dass es etwas mit der Selbstfürsorge zu tun hat. Frauen sind offenbar tatsächlich, statistisch gesehen, deutlich selbstfürsorglicher. Unter anderem erzählen sie mehr, Sie erzählen auch mehr mit ihren Freundinnen oder Freunden.
Erzählen mehr über ihre Gefühle?
Über ihre Empfindungen, ihre Wünsche, ihre Vorstellungen. Sie kümmern sich mehr um ihren Körper. Sie pflegen ihre Gesundheit mehr, ernähren sich gesünder, machen mehr Sport. Und diese Selbstfürsorge ist bei Männern offenbar nicht so sehr ausgeprägt. Das gehört auch dazu, dass man einfach als Mann viel weniger, glaube ich, gelernt hat, hängt auch mit den Vorbildern zusammen, über die Dinge zu erzählen, die einen beschäftigen.
Also Sie sehen das ähnlich, dass Männer da eventuell Schwierigkeiten haben, über Gefühle zu sprechen oder sich auf die Gefühle der Frau einzulassen?
Also es ist immer so, dass ich in meiner Praxis den Männern, die dann mal zu mir kommen, immer sage, sie könnten ganz neidisch sein auf mich. Ich hätte das große Glück, eigentlich fast nur mit Frauen zu arbeiten. Ja, in der psychotherapeutischen Praxis, in meiner jedenfalls, ist es häufig so, dass viel mehr Frauen kommen als Männer.
Weil Männer sich dann von der Gefühlswelt eher abschotten.
Offenbar. Weshalb auch immer. Ja, für Männer ist es offenbar schwerer, sich zu öffnen und mit den Problemen, die sie haben, einfach nach außen zu kommen und sich Hilfe zu suchen.
Ja, und das ist eben manchmal nötig. Stefan Potting, Familientherapeut in Köln, hier auf WDR 4 in der Sendung In unserem Alter über die Ursachen von Scheidungen nach der Silberhochzeit. Später unterhalten wir uns noch einmal und dann möchte ich wissen, wo Paare in einer Ehekrise Hilfe finden. Eine Scheidung nach langer Ehe, das tut nicht nur weh, verletzt Gefühle, das hat auch einschneidende finanzielle Folgen für beide. Zwei getrennte neue Leben zu finanzieren, das kann schwer sein. Vor allen Dingen, wenn nur einer gearbeitet hat, und das war ja früher so üblich. Er sorgt fürs Geld, sie für die Familie. Und was ist das dann heute vor Gericht wert, wo die Welt sich geändert hat, von Frauen auch erwartet wird, dass sie einen eigenen Beruf haben, auf eigenen Beinen stehen, auch wenn Kinder da sind? Karin Lambsfuß.
Als ihre Ehe nach 22 Jahren in die Brüche ging, stand Christine alleine da mit ihren drei Kindern im Alter von 14, 17 und 20. Doch sie waren keineswegs aus dem Gröbsten raus. Der jüngste Sohn litt an ADHS. Die Tochter war nach einem Reitunfall teilweise gelähmt. Zudem pflegte Christine noch ihre eigene Mutter. Sie fühlte sich alleine gelassen von ihrem Mann. Der verkündete, er habe jetzt eine neue.
Zahlen wollte er auch nicht. Er hat dann gedacht, ich war ja Teilzeit beschäftigt. Ich gehe jetzt voll arbeiten und versorge drei Kinder, zwei davon krank mit Behindertenausweis und eine kranke Mutter.
Seit dem Jahr 2008 gehen Scheidungsrichter nicht gerade zimperlich um mit Müttern, die entweder wenig oder gar nicht gearbeitet und sich stattdessen rund um die Uhr um die Familie gekümmert haben. Frauen, die halbwegs gesund sind, müssen bis zum Eintritt in die Rente arbeiten gehen, so die aktuelle Rechtsprechung, und für ihren Unterhalt selbst aufkommen.
Ich kriege gar keinen Unterhalt mehr, nur mein jüngster Sohn noch, für den zahlt er noch. Und ich habe meine Berufstätigkeit ausgeweitet von 20% auf 50%, weil ich immer noch meine kranke und alte Mutter pflege, der ich eigentlich verdanke, dass ich heute noch in meinem Beruf bin. Sonst könnte ich wirklich für ganz kleines Geld und für ganz kleinen Stundenlohn arbeiten gehen.
Für einen kleinen Stundenlohn arbeiten gehen, egal in welchem Job. Das verlangt das Gesetz heute von Frauen, mit Ausnahme derer, die noch ganz kleine Kinder haben. Hintergrund ist, dass sich geschiedene Frauen kein gemütliches Leben mehr auf Kosten ihrer Männer machen sollen. Denn früher bekamen sie zeitlebens 3/7 seines Einkommens. Der Familienrechtler Dr. Rudolf Schumacher weiß aus der Praxis, dass diese strikte Regelung gerade für ältere Frauen mit extremen Nachteilen verbunden ist.
Sie muss sich sehr intensiv bemühen. Die Rechtsprechung verlangt dann von diesen Frauen, dass sie mindestens 20 bis 40 Bewerbungen dieser Art im Monat nachweisen können, um nicht ihren Unterhaltsanspruch zu verlieren.
Viele dieser Frauen stellen dann aber fest, dass der Zug für sie abgefahren ist. Die Ausbildung, die sie vor 20, 30 Jahren gemacht haben, zählt heute nicht mehr.
Der Frau bleibt also nur übrig, irgendwelche Hilfsarbeiten durchzuführen, irgendeinen 400-Euro-Job anzunehmen oder zu versuchen, bei Aldi die Regale einzuräumen oder an die Kasse zu gehen.
Da kennt das Gesetz keine Gnade. Christine hatte das Glück, dass sie auch während der Ehe immer mal wieder am Wochenende in ihrem alten Beruf stundenweise gearbeitet hat und nach der Trennung die Stundenzahl aufstocken konnte. Doch finanziell abgesichert war die Familie bei weitem nicht. Unterhalt bekam Christine keinen, konnte aber mit zwei kranken, halberwachsenen Kindern nur in Teilzeit arbeiten.
Wie mein mittlerer Sohn 18 war, da hat er die Zahlung für den eingestellt. Den habe ich dann motiviert, auch zu klagen. Da musste er für ein Jahr rückwirkend zahlen. Und für meine Tochter, die war in der Ausbildung und hat Krankengeld gekriegt. Da hatte er große Sorge, dass er für die auch noch zahlen musste. Also letztendlich geht dann hinterher alles nur ums Geld.
Anstelle der früheren Dreisiebtelregelung ist heute der sogenannte ehebedingte Nachteil getreten. Hierfür stellt der Richter eine fiktive Rechnung auf, an der sich dann der Unterhalt bemisst.
Hättest du diesen Mann nicht geheiratet, hättest du diese drei Kinder nicht bekommen, was wärst du dann heute? Ja, dann wärst du heute Sekretärin oder du wärst Sachbearbeiterin und würdest heute 2000 Euro verdienen. Und wenn er gleichzeitig derselbe Richter feststellt, du wirst, weil du keine Ausbildung hast, nie mehr als 1000 Euro verdienen können, dann ist der Differenzbetrag, nämlich der Differenzbetrag zwischen diesen fiktiv zu erreichenden 2000 Euro und den real erreichten 1000 Euro, der ehebedingte Nachteil, und den muss der Ehemann dann auch weiterzahlen.
Wie hoch der ehebedingte Nachteil wirklich ist, ist nur schwer zu bestimmen.
Weil der Ausgang des Verfahrens davon abhängt, wie detailliert sie vortragen können und wie detailliert sie natürlich auch fiktive Entwicklungen in den letzten 30 Jahren in der Lage sind, vorzutragen.
Und dieses Was wäre gewesen, wenn, bleibt immer Spekulation. Und der günstige oder ungünstige Ausgang hängt maßgeblich vom Geschick des jeweiligen Anwalts ab. Deshalb rät der Familienrechtler allen Ehefrauen, die zugunsten der Kindererziehung für viele Jahre aus dem Beruf aussteigen wollen, unbedingt zu einem Ehevertrag. Darin können die Ehepartner vereinbaren, was ihnen gerecht und richtig erscheint. Im Kern steht immer die Frage, wie viel ist uns die Familienarbeit wert, die derjenige leistet, der zu Hause bleibt. Auch für den Fall, dass wir nicht zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet.
Ja, und heute heißt es dann manchmal, bis das Gericht euch scheidet. Und das legt dann fest, wie viel meistens der Mann zahlen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat sich vor einigen Tagen noch einmal mit der Berechnung des Unterhalts für geschiedene Frauen beschäftigt und in einem Grundsatzurteil gesagt, wenn der Mann neu heiratet, dann darf es nicht sein, dass die alte, erste Ehefrau weniger bekommt zugunsten der neuen, zweiten Ehefrau. Das sei ungerecht. Also sollten Frauen, die davon betroffen sind, prüfen, ob es sich für sie eventuell lohnt, gegen die Unterhaltsregelung zu klagen. Da denkt man, man bleibt ein Leben lang zusammen, zieht die Kinder gemeinsam groß, hat gemeinsame Freunde und dann funktioniert das Miteinander nicht mehr. Nach langer Ehe steht man vor dem Aus. Einer oder beide wollen einfach nicht mehr und reichen die Scheidung ein. Nicht einfach, nach all der langen Zeit zusammen für sich alleine einen Neuanfang zu finden. Scheidung nach der Silberhochzeit ist heute unser Thema hier auf WDR 4 in der Sendung In unserem Alter. Dazu können Sie uns anrufen, uns Ihre Meinung sagen. Die Telefonnummer 0221 für Köln 56789444 0221 56789444. Wenn ein Paar sich trennt, ist das auch für Freunde nicht leicht. Zu wem hält man? Zu beiden? Das fällt vielen schwer. Und so kommt es, dass nach einer Scheidung sich auch Freunde distanzieren, Bekannte, Familienmitglieder auf Abstand gehen. Nicht einfach für den Betroffenen. Karin Lapsfuß.
Als Johanna ihren Mann heiratete, war sie 21. Er war ihre erste große Liebe. Sie bekamen 4 Kinder in der klassischen Rollenverteilung. Er brachte das Geld nach Hause, sie kümmerte sich um Haushalt und Familie. 5 Jahre noch, dann hätten sie goldene Hochzeit gefeiert.
Mein Mann hat mir dann auch noch einen Brief geschrieben, einen Liebesbrief, dass er mit mir alt werden möchte und schöne Reisen noch machen möchte. Und 3 Monate später hat er dann gesagt, er trennt sich.
Johanna ist 68. Eigentlich heißt sie anders, doch sie möchte ihren Namen nicht nennen. Ihre Stimme bebt immer noch ein bisschen, wenn sie an den Tag denkt, an dem ihr Mann ihr eröffnete, er möchte die Ehe beenden. Nach 45 gemeinsamen Jahren.
Und da habe ich gesagt, warum? Kein Ton. Er hat nichts gesagt. Es war ein Schweigen. Er hat dann nur gesagt, such dir eine Wohnung. Ich habe schon eine.
Eine Antwort auf das Warum hat Johanna auch heute, über ein Jahr nach der Trennung, noch nicht.
Alles hat er weggeworfen. Das Verhältnis zu seinen Kindern. Und ich war geschockt. Ich war wie gelähmt. Ich habe alles so hingenommen. Man hat nicht mehr geredet. Und ich sage, ich bin alleine zwischen Weihnachten und Silvester nur durch die Gegend gelaufen. Ja, ich war ganz traurig und der Bekanntenkreis hat sich natürlich auch im Ganzen zurückgezogen. Und ein Bekannter, den wir jetzt 50 Jahre kennen, hat dann gesagt, ja, du bist so zickig geworden. Und ja, ich sag, das sind Gründe, ganzes Leben aufzugeben.
Während der 45 Ehejahre haben Johanna und ihr Mann eine Menge miteinander erlebt und durchgemacht. 4 Kinder haben sie großgezogen. 1 von ihnen starb an Leukämie. Eine ungeheuer schwere Zeit und eine große Belastung für die Familie. Mit 58 wurde der Mann in den Vorruhestand geschickt und saß fortan nur noch vorm Computer und lernte dort im Internet seine neue Partnerin kennen. Das jedenfalls vermutet Johanna.
Meine Tochter, die inzwischen 47 ist, die hat gesagt, also ja, ich verstehe den Papa, dass man sich nochmal verlieben kann. Ich sage, ich eigentlich nicht. Aber mein Sohn hat gesagt, mein Vater existiert nicht mehr für mich, weil er hat dir alle Messer, die wir in der Wohnung hatten, in den Bauch gestoßen. Das macht man nicht.
Die erwachsenen Kinder haben Stellung bezogen. Die Tochter zeigt Verständnis für den zweiten Frühling ihres Vaters. Die Söhne wenden sich ab, nachdem auch sie vom Vater keine Erklärung dafür bekommen haben, warum er nach 45 Ehejahren das Handtuch geschmissen hat. Für Johanna trotz allem keine Genugtuung.
Das forciere ich nicht, weil ich habe immer gesagt, das ist euer Vater. Mein Mann hat ja auch gute Seiten gehabt, ist ja nicht so, ich will meinem Mann nicht das Fell schrubben. Deswegen verstehe ich es ja nicht.
So ist eine komplette Familie auseinandergebrochen. Ein Kind durch Krankheit verloren, die Söhne haben sich vom Vater abgewandt und sich auf die Seite der Mutter geschlagen. Die Neue wollen sie auf keinen Fall kennenlernen. Nur die erwachsene Tochter sitzt zwischen den Stühlen. Und der Rest der Familie?
Ich habe nur eine kleine Familie, ich habe nur noch 2 Brüder. Und meine Schwägerin wollen nicht hören, wenn ich von meinem Mann spreche. Es gibt aber die Situation, man muss mal reden.
Stattdessen, so der Rat, solle Johanna ihren Frust, ihre Traurigkeit und ihre Verzweiflung lieber runterschlucken. Es gab Phasen, da fühlte sie sich unglaublich einsam, verlassen von ihrem Mann, verlassen von ihrer gesamten Verwandtschaft, verlassen von ehemals gemeinsamen Freunden.
Ich höre auch nichts, ruft auch keiner an, wie geht's dir? Ja, die Bekannten rufen sporadisch mal an, aber die haben sich auch anders orientiert. Nur noch, wo Pärchen sind. Also als alleinstehende Frau sind sie ja nicht mehr willkommen.
Verstehen kann Johanna dieses abweisende Verhalten nicht. Schließlich sind es Menschen, denen sie jahrzehntelang verbunden war.
Meine Freundin, das ist ja auch so ein Problem, also die möchte auch von meinem Mann nichts hören. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen ferngehalten. Nicht, weil ich sie nicht mag, weil sie einfach so kalt mir gegenüber tritt. Das verstehe ich nicht.
Dass ihre alten Freunde sich jetzt aus dem Staub machen, ist eine doppelte Kränkung. Im Grunde hat Johanna dafür nur eine Erklärung. Sie wollen ihre vermeintliche Harmonie nicht bedroht wissen, an ihrem heilen Weltbild nicht kratzen. Verlassen werden mit 66, das passt da einfach nicht rein.
Nur ein bekanntes Ehepaar, das sind die Eltern eines Freundes unseres Sohnes. Das ist ein Ehepaar, die sich wirklich um mich bemüht haben und auch heute noch, aber die haben ja auch ihre eigene Familie.
So steht Johanna da und muss mit 66 Jahren ihr Leben, das ja zumindest im Schlager gerade erst richtig anfängt, nochmal komplett neu sortieren. Das funktioniert erst ganz zaghaft. Unterstützung hat sie in einer Selbsthilfegruppe erfahren. Dort traf sie auf Menschen, von denen eigentlich niemand so richtig weiß, warum er verlassen wurde. Nach so vielen Jahren Eheleben.
Ja, und vielleicht ganz gut zu hören, es gibt in ganz Nordrhein-Westfalen viele Selbsthilfegruppen, in denen sich Menschen nach einer Trennung treffen und austauschen. Eine Liste finden Sie auf unseren Internetseiten in unserem Alter unter wdr4.de. Was ist das Lieblingsessen Ihrer Frau oder Ihres Mannes? Was ist der Lieblingsfilm? Welche Farbe mag er am liebsten? Wissen Sie nicht? Wer mag solche Fragen wohl am besten beantworten? Jungverliebte oder alte Ehepaare? Es sind die Jungverliebten, will eine Studie herausgefunden haben. Ältere Paare, so sagt die Studie, wissen oft weniger voneinander, weil sie sich nicht mehr so füreinander interessieren. Stefan Potting ist Psychotherapeut hier in Köln. Herr Potting, wenn eine Ehe so in eine Krise gerät und einer will vielleicht nach langjähriger Ehe gehen, wo findet ein solches Paar Hilfe?
Naja, also es gibt ja nun eine große Versorgungsbreite an qualifizierten Kollegen, sowohl auf dem Lande als auch in der Stadt. Und ich rate immer dazu, wirklich Hilfe frühzeitig zu suchen, weil es oft eine Möglichkeit ist, mit einem Dritten etwas zu klären, was man sozusagen zu zweit nicht mehr hinbekommt.
Sie meinen jetzt Familienberatungsstellen? Oder?
Familienberatungsstellen, psychotherapeutische Kollegen, dass man wirklich Paargespräche verabredet, in denen man die Beziehung zum Gegenstand macht, die Entfremdung zum Gegenstand macht und Lösungen überlegt, wie man es ändern kann.
Kostet das was?
Naja, natürlich. Das kostet bei Familienberatungsstellen nichts, wenn es sozusagen von der Stadt angeboten wird. Wenn man in die psychotherapeutischen Praxen geht, die Paartherapie oder die Paargespräche sind keine Kassenleistung. Insoweit müssen die auch bezahlt werden. Mhm.
Ja. Was kann so ein Gespräch bringen?
Es ist eine Möglichkeit, von draußen noch einmal auf die Beziehung zu schauen, auch gemeinsam mit dem Kollegen oder dem Therapeuten von draußen auf die Beziehung zu schauen und sich und dem anderen mitzuteilen, in Beisein eines Dritten, wie es einem so ergeht mit dem anderen. Und der Kollege hat die Möglichkeit, nochmal Wünsche, Enttäuschungen, Hoffnungen, Perspektiven mit dem Paar zu entwickeln.
Dass man dann zueinander findet, ich denke, da ist die Grundlage ja dafür, dass da noch ein bisschen Liebe da ist.
Naja, es geht erstmal nicht um das wieder zueinander finden, sondern es geht erstmal darum, dass man überhaupt eine Klarifikation vornimmt, eine Klärung sozusagen der Beziehung und einen Ist-Zustand erarbeitet. Auch das ist ja in vielen langjährigen Beziehungen eigentlich nicht gang und gäbe, sondern man macht es sozusagen Business as usual, also dass man den Tag weiter so gestaltet, wie er immer gelaufen ist und hofft, dass niemand es merkt, dass die Beziehung zu Ende ist. Vor allen Dingen darf man es selber oft nicht merken. Also geht es eigentlich um ein Wiederauffrischen, um eine Wiederbelebung, ja, der vielleicht eingeschlafenen Beziehung. Dabei spielt die Sexualität und die Körperlichkeit übrigens eine große Rolle.
Sie meinen, wenn die eingeschlafen ist?
Ja, dass also die Sexualität ist ja was enorm Vitalisierendes und die Körperlichkeit überhaupt und auch was sehr Verbindendes. Und oft ist es in langjährigen Beziehungen so, dass auf irgendeine Weise diese große Intimität verloren gegangen ist.
Und wenn diese Intimität körperlich verloren gegangen ist, dann geht sie manchmal vielleicht auch im Kopf verloren?
Und umgekehrt. Im Kopf geht sie verloren und dann geht sie körperlich verloren. Also es ist oft miteinander eng verknüpft.
Wie kann man das aufbrechen?
Indem man wieder anfängt, sich füreinander zu interessieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Das ist das A und O, ne?
Ja, natürlich, dass man neugierig ist auf den anderen, dass man sich interessiert. Das gilt ja nicht nur für die alten Beziehungen. Das ist ja auch eine große Illusion, dass man glaubt, neue Beziehungen seien sozusagen jetzt das Nonplusultra. Oft ist es so, dass wenn es gelingt, in einer alten Beziehung wieder die Neugier auf den anderen zu wecken, dass da eine große Wiederbelebungskraft wiederbelebt werden kann.
Sie haben eben gesagt, welche Rolle so eine Paartherapie spielen kann. Glauben Sie, dass so ein Gespräch auch mit einem Freund geführt werden kann? Dass also ein Freund die dritte Person sein, die hilft, sich gegenseitig zu öffnen?
Ja, das ist denkbar und auch gut möglich. Oft ist es aber so, dass die Nähe eine große Rolle spielt. Also der Freund ist ja immer in irgendeiner Weise mit dem Paar verknüpft und hat auch seine eigenen Bindungen in unterschiedlicher Weise an die jeweiligen Mitglieder. Das kann oft hilfreich sein. Wenn es aber sehr verstrickt ist, rate ich doch wirklich zu einer Person, die mit dem Alltag nichts zu tun hat.
Mhm. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann auch zu akzeptieren, jetzt ist es vorbei, jetzt müssen wir ein neues Leben anfangen.
Wenn das gelingt, dass man eine gemeinsame, langjährige Beziehung gemeinsam auch betrauern kann, dann ist das ein großer Reifungsschritt, auch für die Kinder.
Und wenn einer nicht damit klarkommt?
Das gibt es ja häufiger. Ich meine, wenn jemand stirbt, ist es ja auch so in einer Beziehung, dass der andere zurückbleibt und er muss dann damit fertig werden, ob er will oder nicht.
Mhm.
Es gibt einfach Entwicklungen im Leben von zwei Menschen oder von mehreren Menschen, jetzt von zwei Menschen, die sind unabwendbar. Und das ist ein Stück Trauerarbeit, die dann notwendig ist, um damit fertig zu werden.
Der muss man sich dann stellen.
So ist es.
Stefan Potting, Familientherapeut aus Köln, hier in der Sendung In unserem Alter auf WDR 4 über die Trennung nach vielen Ehejahren. Auch Selbsthilfegruppen können dann helfen. Eine Auflistung finden Sie im Internet auf den Seiten unserer Sendung In unserem Alter unter wdr4.de. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Wie bleibe ich im Alter gesund und fit? Das möchte jeder wissen. Und so beschäftigen sich auch immer wieder Wissenschaftler damit. In den letzten Tagen auf gleich zwei Kongressen. Und auf beiden war für uns Olaf Hömer. Sie hat die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.
Das A und O ist Bewegung. Da sind sich alle einig. Nur wer sich ausreichend bewegt, hat gute Chancen, auch im hohen Alter gesund zu bleiben. Professor Ulla Walter von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Man kann auch wirklich im Alter, das wissen wir jetzt, mit Bewegung anfangen und ja, auch die Muskelkraft verbessern, damit es nicht zu Stürzen kommt zum Beispiel. Oder damit kognitive Leistungsfähigkeit noch erhalten bleibt.
Anstrengen soll es schon. Mit ein bisschen Spazierengehen ist es leider nicht getan.
Jetzt erschrecken Sie nicht. Man sagt immer, eine halbe Stunde pro Tag ist gut. Das heißt aber, eine halbe Stunde gehen. Man könnte auch Gartenarbeit machen. Das ist auch in Ordnung. Aber man sollte möglichst auch noch eine Viertelstunde sich intensiv bewegen in der Woche. Also richtig intensiv heißt, dass ich auch mal zum Schwitzen komme.
Dann allerdings hilft Sport in allen Lebensaltern, gesund zu bleiben oder auch gesund zu werden. Denn wer an körperlichen Beschwerden leidet, sollte erst recht regelmäßig Sport treiben.
Je weniger ich mich bewege, desto anfälliger bin ich auch. Und ich weiß auch, wenn ich mich bewege, mehr Gleichgewicht, Balance habe, dann habe ich auch weniger Gefahr, wirklich zu stürzen. Oder wenn ich stürze vielleicht oder wenn ich falle, auch mich schwerwiegende Verletzungen zu bekommen.
Außerdem fördert regelmäßige Bewegung das Wohlbefinden und verbessert die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Kann also helfen, Demenzerkrankungen vorzubeugen. Vor allem, wenn man mit anderen zusammen aktiv ist. Das Problem dabei ist nur, kaum jemand macht sich von alleine auf. Zwar geben immerhin 8% der über 70-Jährigen in einer Befragung an, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Doch der Mensch scheint von Natur aus faul zu sein. Deshalb ist es umso wichtiger, Anstöße zu geben, Angebote zu machen, um auch die Bewegungsmuffel von der Gesunderhaltung durch Sport zu überzeugen. Wie das Programm Fit für 100, das Professor Heinz Mechling von der Sporthochschule Köln mitentwickelt hat.
Das Programm Fit für 100 ist ein Trainingsprogramm zur Prävention und könnte schon sehr, sehr früh beginnen. Im Grunde als Ruhestandsvorbereitung, da könnte man schon mit Fit für 100 beginnen. Dieses Projekt funktioniert auch bei Dementen. Und deswegen haben wir ein Anschlussprojekt gemacht, neue Aktionsräume für Menschen mit Demenz und deren Angehörigen. Aber auch da wird es ganz schwierig mit der Umsetzung.
Überall dort, wo diese Programme ausprobiert wurden, waren sie ein voller Erfolg. Aus dem Modellstadium sind sie aber nie herausgekommen. So bleibt es reiner Zufall, ob ein Altenheim oder ein Seniorenzentrum dieses Angebot macht. Und auch die Kostenübernahme ist nach wie vor ungeklärt. Dabei könnte sich Professor Mechling Fit für 100 als Pflichtprogramm der Kassen vorstellen.
Die Probleme liegen zunächst mal auch darin, dass die Sozialgesetzgebung den Kassen nur gewisse Spielräume nach wie vor lässt. Das heißt also, die Kassen müssten ein bisschen über ihren eigenen Schatten springen, um da etwas zu wollen. Wenn man mit Leuten aus Ministerien, aus Bundesministerien spricht, die werden einem immer bestätigen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der da behandelt werden müsste. Nur bei der Umsetzung scheuen die sich, da kommt nämlich sofort das nächste große Thema, zum Beispiel im Gesundheitsministerium. Das denkt auch nur unter Kostenaspekten.
Bewegungsprogramme kosten aber nicht nur, sie helfen auch Kosten vermeiden, weil dadurch womöglich erst gar keine Krankheiten entstehen. Während die Krankenkassen, der Bund und die Städte und Gemeinden sehr knausrig mit Zuschüssen für Gesundheitsprogramme zu sein scheinen, geben die Bürgerinnen und Bürger selbst immer mehr Geld für ihre eigene Gesundheit aus. Für 300 Euro pro Jahr kauft der Durchschnittsbürger sogenannte Nahrungsergänzungsmittel, also freiverkäufliche Vitamine oder Mineralstoffe. Ulrike Heitzer-Priem untersucht im Auftrag der Bundesregierung die Wirtschaftskraft der Alten in Deutschland und dabei speziell den Aufwand für die Gesundheit.
Ältere Konsumenten sind sehr kaufkräftig und sie sind auch sehr gerne bereit, für ihre Gesundheit ihr Geld auszugeben. Man geht davon aus, dass sich in den nächsten 20 Jahren da ein deutliches Wachstum ergeben wird von möglicherweise bis zu 30%.
Ein Wachstum der Verbrauchernachfrage von 30%, davon können andere Sparten noch nicht einmal träumen. Darauf sollten insbesondere die Reiseveranstalter sich einstellen, rät die Wirtschaftsexpertin.
Wandern wird eben heute auch oft gesundheitlich aufgeladen und wird eben nicht mehr nur als Spazierengehen betrachtet, sondern als etwas für die Gesundheit tun, Nordic Walking. Radfahren hat eine ähnliche Entwicklung genommen und viele andere Dinge in diesem Bereich, sodass also die Tourismuswirtschaft deutlich profitieren wird.
Dafür wiederum gibt die öffentliche Hand gerne Geld aus, zum Beispiel für die Tourismuswerbung. Reiseveranstalter und Kurorte sollen animiert werden, spezielle Gesundheitsangebote für Seniorinnen und Senioren zu entwickeln. Die Förderung des Tourismus in Nordrhein-Westfalen ist der Landesregierung knapp 5 Millionen Euro wert.
Ja, Wandern, Fahrradfahren im Urlaub ist auch schön, aber man muss was im Alltag machen. Und wenn Sie jetzt Lust darauf bekommen haben, etwas für Ihre Gesundheit zu tun, dann wäre vielleicht so ein Kurs Fit für 100 das Richtige für Sie. Ob es so etwas in Ihrer Nähe gibt, das erfahren Sie auf unseren Seiten in unserem Alter auf wdr4.de. In unserem Alter können Sie nächste Woche wieder hören. Dann zum Thema Heimat. Was ist das? Was bedeutet Heimatgefühl? Ich bin Martina Kippels und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.